Sie haben ja schon gespürt, dass wir heute ins Alte Testament hineingehen wollen, wenn wir über die Zufluchtsstätte Israels sprechen wollen. Ich möchte beginnen mit einem Wort aus 5. Mose 33, Vers 26 und 27. Dort heißt es über Israel: Keiner ist wie der Gott Jeschuruns, der auf den Himmeln einherfährt zu deiner Hilfe. Jeschurun ist ein Ehrenname Israels, und in seiner Hoheit auf den Wolken. Deine Wohnung oder deine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Und er vertreibt vor dir den Feind und spricht: Vertilge. Und Israel wohnt sicher, abgesondert der Quell Jakobs, in einem Lande von Korn und Most, und sein Himmel träufelt Tau. Deine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, oder wie ein anderer Übersetzer es wiedergegeben hat: Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Dieses Thema der Zuflucht ist ein grundlegendes Thema der Heiligen Schrift. Wir müssen es sehen auf dem Hintergrund der Fluchtbewegung aller Menschen. Denn prinzipiell stehen die Menschen in der Flucht vor dem lebendigen Gott. Das beginnt mit dem Kain, der als Mörder gekennzeichnet entflieht aus dem Land der Gegenwart Jehovas. Wir erinnern uns auch an Jona, den Propheten, der geflohen ist vor seinem Auftrag auf das Schiff, das ihn nach Tarsis führen sollte. Damals galt Tarsis als das Ende der Welt. Aber Gott hat ihn wiedergeholt auf eine eigenartige Weise. Wir erinnern uns auch an den verlorenen Sohn, der vor seinem Vater geflohen ist. Bis er dann am Trebertrog der Säue gelandet ist und sich mit der Speise der Schweine ernährt hat und dann nicht mehr um sich schlug, wie das gemeinhin die Menschen tun, wenn sie ihre Schuld auf andere abwälzen wollen, sondern in sich schlug und sagte: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wenn ich das den Kindern in der Schule erzählt habe, natürlich fantasievoll erweitert und gestaltet, dann habe ich ihnen auch meistens etwas davon erzählt, dass der Sohn, als er nun zurückkehren wollte zu seinem Vater, immer langsamer gegangen ist, je näher er zu seinem Vaterhause kam. Und habe die Kinder raten lassen, warum wohl? Einige haben gesagt, er hatte wunde Füße von dem langen Weg. Das mag wohl sein, er war ja wirklich ein Lump mit durchgelaufenen Schuhen. Oder wahrscheinlich ohne Schuhe. Dann kam ein Pfiffiger darauf, dass er gesagt hat, er hat befürchtet, der Vater würde auf ihn den Kettenhund hetzen oder mit der Peitsche kommen. Und deshalb ist er immer langsamer gegangen. Er hat ja auch unterwegs sein Sprüchlein fleißig auswendig gelernt. Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nun nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner geringsten Knechte. So wie wir auch unsere frommen Sprüchlein immer wieder auswendig sagen, wir sind allzumal Sünder. Besonders wenn wir in einer warmen Menge geborgen sind bei einem Gottesdienst, da kann man das leicht sagen. Aber wenn man sagen soll im Gebet, ich bin ein Mörder, weil ich meinen Bruder hasse, ich bin ein Hurer und Ehebrecher Gott, wenn man das beim Namen nennen muss, das kostet Kämpfe. Aber ich will Ihnen den wahren Grund nennen, warum der Sohn, der verlorene Sohn, immer langsamer gegangen ist. Er kannte seinen Vater nicht. Und weil wir unseren Gott und Vater nicht kennen, weil man ihn nur kennen kann in seinem göttlichen, väterlichen Wesen, durch den Geist der Hüllenwegnahme und der Offenbarung, weil wir diesen unseren Vater nicht kennen, deshalb sind wir so wenig bereit zur Heimkehr. Buße Das mittelalterliche Wort mit seinem schrecklichen Klang und mit seinen schrecklichen Vorstellungen heißt nach dem Hebräischen eigentlich Heimkehr, Rückkehr. Was für ein schönes Wort. Heimkehr zu dem Vater, der bereits darauf wartet, dass wir gar nicht erst unser frommes Sprüchlein aufsagen können. Er weiß ja längst, was in unserem Herzen vor sich gegangen ist, ehe wir den Entschluss gefasst haben, wieder umzukehren und heimzukehren zu dem lebendigen Gott. Und er lässt uns überhaupt nicht erst zu Wort kommen, sondern verschließt uns den Mund mit dem Kuss seiner Liebe. Ich möchte dazu lesen Psalm 139, jenem Psalm, der uns ja in einer vorbildlichen Weise vor der Flucht des Menschen berichtet, von der Flucht des Menschen berichtet. 7-12. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste? Wohin flüchten oder fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mir in dem Scheol, im Totenreich, siehe, du bist da, du, Ata, der Erste, der Letzte und der Lebendige, nach den Buchstaben des Gottesnamens du, die er im Hebräischen hat. Nehme ich Flügel der Morgenröte, das heißt, hätte ich die Fähigkeit, mit Lichtgeschwindigkeit zu fliehen, das heißt, mit fast 300.000 Kilometern in der Sekunde. Das sind Flügel der Morgenröte. Und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch das selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich umhüllen, und Nacht werde das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Und das Licht der Welt ist Jesus Christus selbst. Was öffnen sich hier für prophetische Weiten und Tiefen? Die Finsternis wäre vor dir, o Gott, wie das Licht. Da kann man dann nur noch bitten mit Vers 23 und Vers 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf ewigem Wege. Sehen Sie, der Weg der Flucht vor Gott ist ein Weg der Mühsal. Wir machen uns kaputt, wenn wir vor Gott fliehen. Wenn wir uns verbergen wollen vor seinem Angesicht, vor dem Angesicht dessen, vor dem alles offenbar ist. Auch das Innerste und Geheimste unserer Gedanken, unserer Herzens, unserer Willensmotive, unseres Unterbewusstseins. Was ist das für eine Mühsal? Was ist das für ein Schmerz? Was ist das für eine Drangsal, vor Gott zu fliehen? Und welche Glückseligkeit bringt es, wenn wir heimkehren zu Gott, zurückkehren zu ihm, dem Schöpfer und dem Vater unseres Herrn, Jesu Christi. Das bringt Glückseligkeit. Und deshalb gibt es am Ort der Zuflucht Rettungsjubel. Rettungsjubel, der aus solcher Glückseligkeit heraus geboren wird. Und dazu möchte ich noch zwei Psalmstellen lesen. Wir haben ja vorhin schon aus dem geistlichen Testament des Königs David diese wunderbare Stelle gehört. Damit wir nicht meinen, die Worte vom Rettungsjubel und von der Zuflucht bei dem lebendigen Gott, das seien Worte von jungen Leuten, die noch Illusionen hätten. Religiöse Illusionen und Fantasien. Und wenn man alt und müde geworden ist, dann würde das alles zusammenfallen. Nein, so ist es nicht. David hat dies bis in seine letzten Tage gewusst. Und noch als ein Mann mit grauen Haaren, körperlich am Zerbrechen, wurde der inwendige Mensch seines Herzens erneuert Tag für Tag und er grünte wie ein Palmbaum, so wie es einmal in den Psalmen heißt. Psalm 27, darum sollten Sie übrigens beten, wenn Sie alt sind. Wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, immer mehr zu einer Ruine wird, so wird doch der innere Mensch des Geistes erneuert Tag für Tag durch seinen Heiligen Geist. Psalm 27, 4 bis 6. Eines habe ich von Jehova erbeten, nach diesem einen will ich trachten. Ja, stellen Sie sich das einmal vor, Gott würde Ihnen sagen, Sie haben einen Wunsch frei. Eines. Ja, ich müsste mir schon überlegen, was ich ihn dann bitten würde. Der König Salomo hatte einmal einen Wunsch frei. Und er hat nicht darum gebetet, dass er seine Feinde besiegen möge, dass ihm Reichtum unermesslicher Art zufallen möge und dass er eine große Familie haben könnte, wie das in der damaligen Zeit war, ein König mit vielen Frauen. Nein, er hat Gott darum gebeten, dass er ihm Weisheit geben möge. Da hat Gott gesagt, das sollst du haben. Das ist eine Bitte nach meinem Willen. Und wenn wir Bitten haben nach dem Willen Gottes, wissen wir, dass Gott diese Bitten auch erfüllt, nicht nur erhört. Und dann hat Gott gesagt, den anderen Krempel, den kriegst du auch noch obendrein. Besiegung der Feinde und Macht und Einfluss und so weiter. Eines habe ich von Jehova erbeten. Ich würde vielleicht den Herrn bitten um eine stabilere Gesundheit. Nach diesem will ich trachten. Und nun wollen wir einmal die Bitte dieses Psalmsängers hören. Und es ist der König David gewesen. Zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens. Warum? Weil dort so schöne bunte Glasfenster sind oder Himmel, hochragende Säulen wie in einem gotischen Dom und eine wunderbare Orgel, vielleicht eine Silbermann-Orgel. Wohnen will ich im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit oder die Wesensvollkommenheit Jehovas und nach ihm zu forschen, in seinem Tempel. Da muss man nämlich in das Allerheiligste hineingehen, geführt durch den Geist der Offenbarung und der Enthüllung, damit man dann das Wesen Gottes erkennen kann, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, aber auch das Wesen des Vaters unseres Herrn Jesu Christi, die Lieblichkeit Gottes, seine Wesensvollkommenheit. Das sollten wir uns immer da als Ziel nehmen. Und das können wir nur über das Wort Gottes, dass sich uns das Wesen unseres Vaters erschließt, sodass wir dann wirklich zur Vollgewissheit geführt werden und unsere schwankende, bewegte Seele verankert wird durch die Hoffnung im Allerheiligsten Gottes, im Inneren seines Tempels. Nun Vers 5, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Also zwei Dinge, wir sind geborgen und wir sind verborgen. Paulus hat dieses Wort gekannt als der Rabbiner Israels. Deshalb hat er in Kolosser 3, Vers 1 bis 3 gesagt, suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Euer Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Erst dann, wenn Jesus Christus selbst offenbart werden wird in Herrlichkeit, dann werden auch wir offenbart werden gemeinsam mit ihm in Herrlichkeit. Also geborgen sind wir in Gott und im Innersten seines Zeltes, seines Tempels, seines unzugänglichen Lichtes. Aber wir sind auch verborgen mit dem Christus in Gott. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Und wer ist dieser Felsen? Jesus Christus selbst, der Fels der Ewigkeiten. Und nur darum haben wir diese glückselige Stellung, weil wir gegründet sind auf dem Felsenfundament Jesus Christus, und ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist. Welches ist? Der Apostel Paulus? Nein, Jesus Christus. Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her. Das hat schon David gewusst. Er hat Christus gekannt und prophetisch geschaut, sagt Jesus selbst. Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her, und Opfer des Jubelschalls will ich opfern in seinem Zelte. Ich will singen und Psalm singen, Jehova. Das ist der Rettungsjubel im Ort der Zuflucht. Ganz kurz noch eine Ergänzung aus Psalm 32, 5 bis 8. Dort heißt es: Ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will Jehova meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Bitte forschen Sie einmal mit einer Konkordanz nach jenen Stellen, wo zweimal dieses göttliche Du steht. Und dann heißt es, deshalb wird jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, wo du zu finden bist. Gewiss, bei Flut großer Wasser, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Selah empor. Und dann sagt Gott, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dich beraten. Das sind alles diese Glückseligkeiten, die wir am Bergungsort und im Bergungsort finden. Glückseligkeiten, die uns dazu bringen, dass wir Rettungsjubel bringen, unserem Gott und Vater. So wie wir in Kolosser 1,12 aufgefordert werden von dem Apostel Paulus, der da sagt, danksaget allezeit mit Freuden dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns herausgerissen hat aus der Vollmacht der Finsternis, der uns angepasst hat an das Erbteil der Heiligen in dem Lichte und der uns versetzt hat in das Königtum des Sohnes seiner Liebe. Tun wir das? Stehen wir in einem solchen Rettungsjubel? Oder sind wir Fromme, die mürrisch sind und verdrießlich und immer wieder nur Gott etwas vorjammern? Vielleicht, weil wir nie dazu durchgedrungen sind, unsere Sünde vor Gott zu bekennen, sodass er uns dann an sein Herz ziehen konnte und uns in den Zufluchtsort führen konnte. Nun schlagen wir auf 4. Mose 35. Das soll der Bildhintergrund sein für das, was wir miteinander besprechen. Und ich muss Ihnen schon einmal etwas Text vorlesen. Viel wertvoller als das, was ich sage, ist Gottes Wort. Nebenbei gesagt, 4. Mose 35. Und die Städte, die ihr den Leviten geben sollt, 6 Zufluchtsstädte sind es, die ihr ihnen geben sollt, damit dahin fliehe, wer einen Totschlag begangen hat. Und nun Vers 9. Und Jehova redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, so sollt ihr euch Städte bestimmen. Zufluchtsstätte, sollen sie für euch sein, dass dahin fliehe ein Totschläger, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. In 5. Mose 19 wird zum Beispiel das Geschehen genannt, wo zwei Männer miteinander im Walde arbeiten, um Bäume zu fällen, und dem einen fällt die Axt vom Stiel. Und im hohen Bogen schlägt die Schneide der Axt dem anderen in den Kopf. Und er stirbt. Das ist ein solcher Fall aus Versehen. Ich wandere ja gerne in den Bergen. Ich hoffe, dass es noch 2-3 Jahre gut geht. Und da muss man immer sehr aufpassen, wenn man die schmalen Bergwege einen Berg hinaufgeht, dass man kein Gestein löst. Denn das kann gefährlich werden, wenn diese Steine von dieser Größe dann zu Tal rollen und eine Steinlawine auslösen. Man kann dadurch andere zu Tode bringen. Lesen wir einmal weiter. Und die Städte sollen euch zur Zuflucht sein vor dem Bluträcher, dass der Totschläger nicht sterbe, bis er vor der Gemeinde gestanden hat zum Gericht, bis zur Entscheidung dieses Falles. Es war also in Israel gestattet, dass der Verwandte Blutrache übte an einem Mörder. An einem Mörder, der mit klarem Bewusstsein willentlich aus Hass heraus und nach einer sorgfältigen Planung einen anderen erschlagen hat. Und die Städte, die ihr geben sollt, sollen 6 Zufluchtsstädte für euch sein. 3 Städte sollt ihr geben diesseits des Jordan und 3 Städte sollt ihr geben im Lande Kanaan. Zufluchtsstädte sollen sie sein. Den Kindern Israel und dem Fremdling und dem Beisassen in ihrer Mitte sollen diese 6 Städte zur Zuflucht sein, dass dahin fliehe ein jeder, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Dazu noch Vers 22, wenn er aber von ungefähr nicht aus Feindschaft einen Mitmenschen gestoßen oder unabsichtlich irgendein Werkzeug auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen irgendeinen Stein, wodurch man sterben kann, auf ihn hat fallen lassen, dass er gestorben ist, er war ihm aber nicht Feind, und suchte seinen Schaden nicht, so soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach diesen Rechten richten, und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten, und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, wohin er geflohen ist, und er soll darin bleiben bis zum Tode des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Nun gibt's aber auch noch die anderen Fälle. Nicht nur Mord aus Versehen, Totschlag, das ist ja kein Mord, sondern auch noch bewusste Sünde, bewusster Mord. Und das wird uns in 4. Mose 35 auch geschildert, von Vers 16 an. Wenn er ihn aber mit einem eisernen Werkzeug geschlagen hat, dass er gestorben ist, so ist er ein Mörder, also kein Totschläger. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Und wenn er ihn mit einem Stein, den er in der Hand führte, wodurch man sterben kann, bewusst geschlagen hat, dass er gestorben ist, oder damit er sterbe, so ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Oder wenn er ihn mit einem hölzernen Werkzeug, das er in der Hand führte, wodurch man sterben kann, geschlagen hat, damit er sterbe. So ist er ein Mörder. Der Mörder soll gewisslich getötet werden. Der Bluträcher, der soll den Mörder töten. Wenn er ihn antrifft, soll er ihn töten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, wenn das in unserem Volke wäre, dieses Gesetz Israels, wären wir bald als deutsches Volk ausgestorben. Das ist ja hier das juristische Buch Israels. Und wenn er ihn aus Hass gestoßen oder mit Absicht auf ihn geworfen hat, dass er gestorben ist, oder ihn aus Feindschaft mit seiner Hand geschlagen hat, dass er gestorben ist, so soll der Schläger gewisslich getötet werden. Er ist ein Mörder, der Bluträcher soll den Mörder töten, wenn er ihn antrifft. Und selbst dann, wenn dieser Mörder in eine Zufluchtsstadt geflohen ist, soll er aus dieser Stadt wieder ausgeliefert und herausgeführt und dem Bluträcher in die Hände gegeben werden. Nun haben Sie eine Lektion juristisches Studium hinter sich. Das haben Sie ja vielleicht auch gespürt an der umständlichen Formulierung. Aber vor Gericht, da muss immer alles ganz genau zugehen. Muss auch alles ganz genau und präzise formuliert sein. Nun gehen wir mal ins Neue Testament. Das Neue Testament unterscheidet in aller Klarheit zwischen Schwachheitssünde, der wir alle unterliegen. Keiner von uns wird jemals sündlos bis zu seinem letzten Atemzug. Johannes sagt, wer das sagt, er habe keine Sünde, ist ein Lügner und die Wahrheit Gottes ist nicht in ihm. Wir werden immer und immer einmal wieder von Schwachheitssünde übereilt. Allerdings sollte ein Gotteskind darunter leiden und sollte sich sofort beugen unter diesem Vergehen. Ich möchte einmal lesen, Sprüche 24, Vers 16. Dort steht ja das kostbare Wort. Der Gerechte fällt siebenmal. Was ist denn nun das Kennzeichen des fallenden Gerechten, der siebenmal fällt, das heißt immer wieder, dass er wieder aufsteht und dass er dem Teufel nicht den Gefallen tut, dass er liegen bleibt? Das möchte der Feind Gottes, dass er uns sagt, Jesus kommt niemals mit dir zum Ziel. Du bist und bleibst ein verlorener Sünder. Nein, du bist und bleibst ein Gotteskind. Und der Gerechte, der gefallen ist, sagt dem Herrn Jesus, es tut mir leid bis in meine tiefste Seele. Nicht, dass ich gesündigt habe und dafür die Folgen tragen muss, dass ich bekennen muss oder dass ich Gestohlenes wieder hergeben muss oder dass ich meine Schuld bekennen muss dem gegenüber, an dem ich schuldig geworden bin. Nein, sondern dass ich dich und die Ehre deines Namens besudelt habe und damit den Vater aller Vaterschaften. Aber ich möchte mit dir den Weg weitergehen. Ich stehe auf und ich werde mit dir den Weg weitergehen. Und du wirst mich hindurchtragen und wirst mich zum Ziel bringen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gesetzlosen stürzen nieder im Unglück und bleiben liegen. Über die Schwachheitssünde wird im Neuen Testament folgendes schöne Wort gesagt. Wir kennen es sicher alle. 1. Johannes 1 von Vers 8 an. 1. Johannes 1 von Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Form der Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass Johannes sehr ernst unterscheidet zwischen Sünde haben und Sünde tun. Wir werden dann noch sehen, was das für ein Unterschied ist. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses Nicht damit ihr lustig weiter sündigt, sondern damit ihr nicht sündigt. Damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, das ist eines von diesen neutestamentlichen Worten, das müssen wir auswendig kennen. Die ersten Christen hatten meistens keine Bibel, die war viel zu teuer. Abschriften der Apostelschriften oder der Bibelrollen hatte man nur in der Gemeinde. Wissen Sie, was die mit sich herumtrugen? Tonscherben. Ostraka nannte man die. Und auf diesen Tonscherben waren Sprüche der Apostel und Worte Jesu aufgeschrieben. Man hat von diesen Tonscherben bei Ausgrabungen Tausende und Abertausende gefunden. Und die haben sie mit sich in der Westentasche oder in der Hosentasche herumgetragen und haben sie oft gelesen, bis sie abgegriffen waren. Und dann haben sie sie auswendig gekonnt. Es gab einmal eine Bewegung der Navigatoren. Die mussten Bibelstellen auswendig lernen, mit so kleinen Kärtchen. Ich habe immer wieder unseren Bruder Missionar Robert Schad bewundert, der die Bibelstellen alle auswendig kannte. Er hatte nämlich auf der Bibelschule ein Martyrium mitgemacht. Er musste 800 Bibelstellen auswendig lernen, mit den anderen Bibelschülern. Aber was glauben Sie, was das für ein Schatz ist, wenn man Gottes Wort nicht nur in seiner Bibliothek stehen hat, einsam und verlassen, sondern im Inneren seines Herzens speichert, abrufbereit. Das ist Sünde aus Schwachheit. Sehen Sie, und darin besteht der Unterschied zwischen der Sünde eines Petrus und der Sünde eines Judas. Petrus wollte dem Herrn treu sein. Er wollte sogar mit ihm gekreuzigt werden. Das hat er gesagt. Und hat gesündigt aus Angst und Schwachheit. Und als Jesus ihn dann ansah, aus dem Gerichtssaal heraus ist er hinausgegangen, hat sich an die nächste Mauer gelehnt und bitterlich geweint, wie ein kleines Kind, dieser große Mann. Bin ich gleich von dir gewichen, stelle ich mich doch wieder ein. Aber Judas hat seine Sünde geplant, lange geplant, beabsichtigt, willentlich vorbereitet, sein Herz dem Satan geöffnet, so dass dann schließlich Satan in ihn fuhr und er zum Werkzeug wurde. Es gibt nach dem Neuen Testament auch ein mutwilliges Sündigen, ein Sündigen mit Absicht, mit klarem Vorbedacht, mit sorgfältiger Überlegung und mit einem klaren Willensentschluss. Und das dürfen wir nicht verschweigen. Ich lese dazu aus dem Hebräerbrief, aus Hebräer 10, Vers 25 bis 27. Wir sollen unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte geworden ist, sondern einander ermutigen, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag, gemeint ist der Tag der Wiederkunft Jesu, herannahen seht. Denn wenn wir mit Willen sündigen, mit Absicht und Vorbedacht, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Das ist auch der Grund, warum der Apostel Johannes in 1. Johannes 5 sagt, man solle für solche Menschen noch nicht einmal mehr beten. Ich möchte die Stelle doch auch noch lesen. 1. Johannes 5, Vers 16 bis 18. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Was ist das? Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Es gibt aber auch Sünde, die nicht zum Tode ist. Da hat dann die katholische Kirche die Sünden fein eingeteilt und hat gesagt, die und die und die und die Sünden sind Todsünden. Die anderen, das sind Sünden, da kann man drüber hinwegsehen. So ist das nicht gemeint. Sünden zum Tode sind Sünden, die mit Absicht, mit klarer Planung und mit eiskaltem Willen nicht nur geplant werden, sondern durchgeführt werden. Wo man ganz klar erkennt, diesen Weg sollte ich nicht gehen, wo man die Wahrheit Jesu sieht und die Stimme des guten Hirten hört in seinem Gewissen und man sagt, rede doch, was du willst durch deinen Geist, ich mache, was ich will. Ich will mich selbst verwirklichen und selbst behaupten. Du wirst mir nicht verbieten, dass ich meinen Weg gehe und mein Leben gestalte, wie ich es will. Und das ist nun nicht etwa Reichslinie, wie mir einmal ein Bruder geschrieben hat. Wenn ich dies schreiben würde und zitieren würde, dann würde ich mich auf die Reichslinie begeben. Deshalb möchte ich Ihnen auch noch kurz sagen, dass der Apostel Paulus genau dasselbe gemacht hat bei dem Blutschänder von Korinth, der sexuelle Gemeinschaft mit seiner Stiefmutter hatte, mit der zweiten Frau seines noch lebenden Vaters. Da hat er den Leuten in Korinth nicht gesagt, ihr müsst für den beten, damit er wieder zurechtkommt, sondern er hat ihn verbunden mit der Gemeinde und in der Kraft seines Apostolats und durch den Geist Jesu dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet würde am Tage des Herrn Jesus Christus. Das ist Sünde zum Tode. Und nur noch das Gericht bleibt. Sehen Sie, und das ist vorgebildet, auch im Gesetz der Zufluchtsstätte. Und nun möchte ich doch noch etwas weiterlesen aus 4. Mose 35. Wir waren vorhin angelangt bei Vers 25. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers erretten und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, wohin er geflohen ist. Und er soll darin bleiben, jetzt hören Sie bitte sorgfältig zu, bis zum Tode des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öle gesalbt hat. Ich frage Sie, was hat denn der hohe Priester damit zu tun? Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufluchtsstadt, wohin er geflohen ist, irgend hinausgeht und der Bluträcher findet ihn außerhalb der Grenze seiner Zufluchtsstadt und der Bluträcher tötet den Totschläger, so hat er keine Blutschuld. Und an dem Wort von dem Verderber des Fleisches, nämlich dem Satan, haben wir schon erkannt, wer in Wirklichkeit der Bluträcher ist. Und wir können an diesem Wort sehen, wie wichtig es für uns ist, in unserem Zufluchtsort in Christo Jesu zu bleiben. Nur so können wir Sieg über die Sünde haben, als Mitgekreuzigte und Mitauferstandene, die mit Christus verborgen und geborgen sind in Gott. Und die in Christo Jesu bleiben. Wenn wir meinen könnten, wir können Experimente machen. Wenn wir meinen, draußen vor der Zufluchtsstadt wachsen die Radieschen besser. Und da sind wunderbare Obstbäume und Weingärten. Machen wir doch mal einen schönen Abendspaziergang. Der Kerle wird schon nicht kommen, der mir nach dem Leben trachtet. Wenn wir meinen, wir könnten mit der Sünde spazieren gehen, bis an den Rand des Abgrundes heran und Experimente mit der Sünde machen, wie weit man als Gläubiger gehen kann, ohne abzustürzen, dann werden wir sehen, wie schnell wir dem Bluträcher in die Hände fallen. Der wartet nur draußen, der wartet nur darauf, dass wir aus unserem Bergungsort herausgehen, aus Christo Jesu heraus. Ich will Ihnen keine Angst machen. Ich will Sie verlocken, in der Zuflucht zu bleiben, in der Glückseligkeit des Geborgenseins, in Christo Jesu und in dem lebendigen Gott. Vers 28. Ich will ja irgendwann den Text noch zu Ende kriegen, nicht? Denn er soll in seiner Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tode des Hohen Priesters. Und nach dem Tode des Hohen Priesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Da darf ihm keiner mehr was tun. Er bekommt seine Felder zurück, er bekommt sein Haus zurück, er kann zu seiner Familie zurückkehren, zu seiner Verwandtschaft. Dies soll euch zu einer Rechtssatzung sein bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnsitzen. Und dann Vers 32 und folgende. Auch sollt ihr keine Sühne annehmen für den in seine Zufluchtsstadt Geflüchteten, dass er vor dem Tode des Hohen Priesters zurückkehre, um im Lande zu wohnen. Und ihr sollt das Land nicht entweihen. Wörtlich heißt es, ihr sollt das Land nicht zum Heuchler machen. Das Land Israel, das Land, das Gott gehört. Denn das Blut macht das Land zum Heuchler, entweiht das Land, das heilige Territorium Jehovas. Und für das Land kann keine Sühnung getan werden oder wird keine Lösung zuteil, wegen des Blutes, das darin vergossen worden ist, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Und du sollst das Land nicht verunreinigen, in welchem ihr wohnet, in dessen Mitte ich wohne, in dessen Mitte ich wohne. Denn ich, Jehova, wohne inmitten der Kinder Israel. Sie sehen schon, das kann nimmermehr gelten von den heidnischen Völkern. Das kann nur gelten von dem heiligen Land, von dem Territorium Gottes. In dessen Mitte Gott wohnen wollte. Und nun möchte ich Ihnen einmal Einblick geben in die Auslegung eines jüdischen Auslegers namens Oskar Goldberg, der eine ganz vorzügliche Auslegung der fünf Bücher Mose hat. Bruder Willi Schirmacher hat lange gesucht, bis er dieses Buch mit dem Titel Die Wirklichkeit der Hebräer gefunden hat in einer Universitätsbibliothek. Denn die Nazis hatten die jüdische Literatur aus den Bibliotheken der Universitäten entfernen lassen. Er hat also ein Buch gefunden und hat es fotokopiert, 50 Mal, und ich bin glücklicher Besitzer einer solchen Fotokopie. Seit damals, es ist sehr schwer zu lesen, aber seit damals ist mir das Alte Testament aufgegangen, auch der Sinn des Gesetzes. Er schreibt unter einem Kapitel Ritual des Landes. Wenn solch ein sogenannter Zufall passiert, dass ein Baum umstürzt und einen anderen erschlägt, dass die Klinge einer Axt vom Stiel fährt und dem anderen in den Kopf, dass ein Stein sich löst und eine Steinlawine auslöst, das andere zu Tode bringt, dann ist das in Israel kein Zufall. Und er schreibt, schuldig ist der, der die Verantwortung für das Gelingen des metaphysischen Systems hat, das heißt für das Gelingen des heiligen Lagers Israels, das ja gegenüber den Mächten und Gewalten der Finsternis isoliert war. Isoliert nicht wie wir unsere Stromkabel isolieren, sondern isoliert durch den Opferdienst und durch die rituelle kultische Reinigung der Israeliten und des Lagers Israels und des Tempels. Dieser Brückenkopf Gottes war isoliert gegen den Einbruch der Dämonen, der Götter und Gewalten der Finsternis, die über die Nationen dieser Welt herrschen, nach dem Apostel Paulus. Und zwar so lange Israel den Götzen nicht gedient hat. Und nun sagt dieser Mann, und er belegt es auch mit Stellen, wie mit der, die wir gelesen haben, der verantwortliche Leiter für alles Geschehen in Israel ist der Kohen Gadol, das heißt der hohe Priester, oder der Prophet, der an seiner Stelle handelt. Tritt irgendwo im Lande ein solch todbringender Zufall ein, so ist das ein Zeichen, dass die praktische Durchführung des heiligen Landes, des Brückenkopfes Gottes, irgendwo einen Fehler hat. So wie ein Vakuum, wenn irgendwo ein Loch ist, strömt die Luft ein und das Vakuum wird zunichte. Dieser Fehler ist dem amtierenden hohen Priester anzulasten, der nur mit seinem Tode sühnen kann. Und erst bei dem Amtsantritt des Herrn angesichts der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte, angesichts all des Chaos, das es im Universum gibt, angesichts all der Katastrophen in der Menschheitsgeschichte und vielleicht auch in ihrer Geschichte, in ihrer Lebensgeschichte, angesichts all des Elendes und des Todes und des vielmillionenfachen Mordes auf dieser Welt, wer ist denn der verantwortliche hohe Priester? Der alte hohe Priester, der freiwillig die Verantwortung übernimmt für den Riss, der durch die ganze Schöpfung geht, zwischen Licht und Finsternis, der freiwillig die Verantwortung übernimmt für die Anormalität des Todes in dieser Welt, in diesem Kosmos, und der deshalb gelitten hat unter dem Bilde der Schlange am Pfahl, als ob er der wäre, der verantwortlich ist für alles Böse. Der alte hohe Priester, der gesühnt hat, am Kreuz auf Golgatha, ist der Christus. Bis zu dieser Sühnung standen die Söhne Israels, die Menschen Israels, die Töchter Israels, unter der Geduld Gottes, unter der Bedeckung des Blutes, unter der Nachsicht Gottes. Sie waren geborgen in der Zufluchtsstätte des Gesetzes, aber wehe, wenn sie es wagten, hinauszugehen. Wiederbringung, Lösung, Freilösung, Erlösung konnte erst geschehen nach dem Tode des amtierenden alten hohen Priesters, der zugleich der Schöpfer der ganzen Welt ist. Das sagt ja Gottes Wort eindeutig, dass Jesus Christus der Schöpfer des ganzen Universums ist, im Auftrag des Vaters. Nur deshalb konnte er durch seinen Tod die ganze Welt erlösen. Wäre er ein Mensch gewesen, hätte er noch nicht einmal sich selbst erlösen können, geschweige denn einen anderen. Das kann nur der Schöpfer, der mit seinem Leben bezahlt, in dem die Quelle alles Lebens ist, aus dem alles hervorgegangen ist, durch den nichts erschaffen worden ist, was nicht durch ihn erschaffen worden ist. Der neue hohe Priester, er leitet die Wiederbringung ein, die Wiedergutmachung. Beim Amtsantritt des neuen hohen Priesters darf der Flüchtling, der Totschläger aus der Zufluchtsstadt wieder herausgehen, darf in seinen Ort zurückgehen, darf alle seine Felder wieder in Besitz nehmen, all sein Hab und Gut, sein Haus, seine Familie, seine Verwandten wiedersehen, seine Kinder, endlich, nicht nur sicher vor dem Bluträcher, sondern nun auch wirkliche Freilösung Wiedererstattung und Wiedergutmachung. Das ist das, was wir Erlösung nennen. Und sehen Sie, deshalb sollten wir nicht davon sprechen, dass wir uns unter das Blut stellen, dass unsere Sünde bedeckt ist vom Blut. Das ist viel zu wenig. Das ist Altes Testament. Wir sind nicht nur mit unserer Sünde bedeckt durch das Blut, sondern wir sind freigekauft durch das Blut Jesu Christi von dem Gesetz der Sünde und des Todes und von der Herrschaft aller finsterer Mächte und von allen ihren Ansprüchen. Freigekauft durch sein Blut für seinen Gott und Vater, damit wir Könige und Priester seien. Das ist Erlösung, nicht nur Bedeckung. Wer ist denn nun der kommende neue Hohepriester, der die Befreiung, die Lösung, die Wiederherstellung, die Wiederbringung des Alls einleitet? Aller Flüchtlinge durch seinen Amtsantritt. Jesus Christus. Und zwar bei seinem Amtsantritt, den er hatte, bei seiner Auferstehung aus den Toten. Es ist kein anderer. Er ist derselbe. Nicht wie im Alten Testament, wo ein alter hoher Priester durch einen anderen ersetzt wurde. Paulus gebraucht einmal diesen literarischen Trick, um von Jesus zu sprechen, als wären es zwei Personen. Ich möchte Ihnen das doch kurz vorlesen. Römer 7, 1 bis 6. Das ist eine Parallele dazu. Oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Nicht bis zur nächstbesten Ehescheidung. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Das ist der erste Mann, der Gesetzgeber Israels. Um eines anderen zu werden, eines Andersartigen, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Aber es ist derselbe, unser Herr Jesus Christus. Nun, dazu noch eine andere Stelle, die uns diese Wiederbringung aller Dinge durch Jesus Christus, den Auferstandenen, den neuen hohen Priester, schildert, der zugleich der alte hohe Priester war, der die Verantwortung für allen Schaden übernommen hat, als er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Hebräer 9, Vers 27 bis 28. Ich lese von Vers 26 an: Wenn er ein Priester wie die Alttestamentlichen gewesen wäre, hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal gegen die Vollendung der Zeitalter hin oder auf die Vollendung der Zeitalter hin geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Also, liebe Geschwister, das hätte ich nicht zu schreiben gewagt. Dieser Mann setzt sich hin und sagt, die Sünde ist abgeschafft. Und nun stelle dich auf den Glaubensstandpunkt Gottes. Wenn du versucht wirst und angefochten wirst, die Sünde ist abgeschafft. Durch Jesus, meinen Herrn. Und solange ich in ihm bleibe, und wenn ich in ihm bleibe, in Christo Jesu, kann ich ein Überwinder sein. Er ist geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen. Er war der alte Hohepriester. Zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Beziehung zur Sünde, das heißt ohne Beziehung zur Sündentilgung, erscheinen zur Vollerrettung. Das ist dann die Wiedergutmachung und die Wiederbringung. Da geht es nicht mehr um Sündentilgung, Sündenbeseitigung, sondern da geht es um die Erneuerung der Gemeinde, um die Vollendung der Gemeinde, um die Errettung und Vollendung ganz Israels und schließlich um die Wiederbringung des ganzen Alls. Eigentlich hätte ich jetzt nur noch 7 Minuten. Dürfen es noch 10 werden, ja? Jetzt möchte ich Ihnen gerne die 6 Städte, die 6 Zufluchtsstädte noch vorstellen. Sie befanden sich in den 3 levitischen Stämmen, Gerson, Kehat und Merari. Und ich möchte das zuordnen jenen 3 Reifestufen, die wir in 1. Johannes 2, Vers 12 finden. Dort werden uns die Kindlein genannt, denen Christus geworden ist zur Gerechtigkeit und zur Weisheit und denen die Sünden vergeben worden sind um seines Namens willen. Sie haben erstmals Gott als Vater erkannt und rufen, bewegt vom Heiligen Geist, aber lieber Vater. Nebenbei gesagt, wir sollten uns deshalb nicht scheuen, zum Vater zu beten. Der Herr Jesus hat es uns gesagt, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Es gibt nämlich Fromme, die meinen, wenn sie zu dem Herrn Jesus beten oder zum lieben Heiland, dann wird das ganz bestimmt schneller erhört und besser erhört, als wenn sie zum Vater beten. Wissen Sie, das ist mittelalterlich. Da müssen Sie sich 500 Jahre zurückversetzen lassen. Der Herr Jesus hat gesagt, der Vater selbst hat euch lieb. Also das sind die Kindlein. Dann die jungen Männer, dazu gehören natürlich auch die Frauen, das wird dort im Bild des Mannes geschildert. Ihnen ist Christus geworden zur Heiligung. Sie führen ein Überwinderleben. Sie sind stark durch das innewohnende Gotteswort. Sie wissen das Schwert des Wortes Gottes im Verteidigungskampf gegen die Mächte der Finsternis zu gebrauchen und haben deshalb den Bösen überwunden oder besiegt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer anders könnte die Welt überwinden als der, der an Jesus glaubt, sagt der Apostel Paulus. Wer anders? Und dann die 3. Stufe in der Reife des Glaubens, die Väter. Ihnen ist Christus geworden zur Vollerlösung. Sie haben den erkannt oder stehen mit dem in Liebesgemeinschaft, der von Urbeginn an ist, nämlich mit dem Vater. Väter erkennen den Vater in einer Wesenstiefe, wie es die Kindlein im Glauben und die Jüngleinen noch nicht können. Und nun die 3 Stämme mit ihren jeweils 2 Zufluchtsorten. Der Stamm Gerson. Gerson heißt zu Deutsch Gäste und Fremdlinge. Epheser 2, 19 sagt es uns, dass wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind, wenn wir Kindlein im Glauben sind und die Vergebung empfangen haben, sondern dass wir Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sind. Und wie wird man das nun? Wie wird aus einem Gast in der Gemeinde Gottes, aus einem Fremdling, ein wiedergeborener Sohn? Die erste Zufluchtsstadt heißt Golan in Basan. Golan heißt hinwegeilen, Basan der Schlaf. Hinwegeilen
Aus dem Schlaf, könnten wir sagen.
Aus dem Todesschlaf. Epheser 5, 14. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Oder wie dem Jona gesagt worden ist, als er im Tiefschlaf lag im Bauche des Fisches, trotz des Orkans, der draußen tobte, und obwohl das Schiff bereits am Untergehen war, wo dann die Matrosen kamen, ihn wachrüttelten und sagten, stehe auf, du Schläfer! Stehe auf, du Schläfer! Hinwegeilen aus dem Schlaf. Und der zweite Zufluchtsort heißt Kedesch in Galiläa. Heiliger Ort, Kedesch ist der heilige Ort in Galiläa, wo anders als bei dem Galiläer, bei dem Jesus aus Nazareth. Dort finden wir Zuflucht an diesem heiligen Zufluchtsort beim Galiläer. Ich hatte einen Pastor, bei dem ich gläubig geworden bin in der Methodistenkirche. Der hat so schlimme Dinge gemacht, dass er schließlich strafversetzt worden ist. Und dann wurde er ganz hinausgetan aus der Methodistenkirche und ist dann landeskirchlicher Pfarrer geworden. Aber es sind auch viele durch ihn gläubig geworden. Nicht durch ihn, sondern durch das Wort Gottes, das er verkündigt hat. Aber er hat einmal ein gutes Wort gesagt, das habe ich mir gemerkt. Er hat gesagt, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr auf meinen Grabstein schreiben sollt, dann schreibt darauf, dieser war auch bei dem Jesus von Nazareth. Sie wissen, wer das gesagt hat. Die Magd im Hofe des Hohen Priesters, dem Petrus, der seinen Herrn Jesus Christus verleugnet hat. Dieser war auch bei dem Jesus von Nazareth. Sehen Sie, und wenn das übrig bliebe von einem Leben in der Nachfolge, von der Erziehung durch den Heiligen Geist, dass das schließlich und endlich von uns gesagt werden könnte, dann wäre das schon viel. Diese war auch bei dem Jesus von Nazareth. Das ist der Stamm der Kindlein im Glauben. Hinwegeilen aus dem Schlaf, Zuflucht finden bei dem heiligen Ort, bei dem Galiläer. Der zweite Stamm heißt Kehat. Kehat bedeutet die Versammlung. Das ist nun der gehorsame Jüngling in der Versammlung Gottes. Sehen Sie, wir alle brauchen die Gemeinschaft. Wir sollen nicht nur bleiben in der Lehre der Apostel und in den Gebeten und im Brotbrechen, sondern auch in der Gemeinschaft. Und es ist nicht gut, wenn wir schließlich und endlich uns von allen getrennt haben, auch von allen möglichen Hauskreisen und von einem zum anderen rennen, bis wir endlich drei Brüderlein oder drei Weiblein finden und einen neuen Kreis aufmachen, wo wir der alleinige Papst sind. Und wo sie alle sagen, ja, du hast recht. Das ist nicht die Versammlung Gottes für die gehorsamen Jünglinge, die ein Überwinderleben führen in der Kraft Gottes. Kehat, das war nämlich jener Stamm, der keinen Wagen hatte zum Transport des Heiligtums. Die mussten die Bretter und Stangen und alles, was Gewicht hatte, auf ihren Schultern tragen. Und es gibt so viele Gotteskinder, die wollen nicht mittragen in der Gemeinde Gottes. Die wollen nur genießen. Die beiden Zufluchtsstädte im Stamme Kehat, zu Deutsch die Versammlung des lebendigen Gottes, möchte ich hinzufügen, heißen Hebron und Sichem. Hebron die Gemeinschaft und Sichem die Schulterlast. Wir haben nur dann wirklich Gemeinschaft mit den Kindern Gottes, wenn wir auch die anderen mit ihrer anderen Meinung, mit ihrer anderen Haltung, mit ihrer anderen Führung, mit ihren anderen Gnadengaben, mit ihrer anderen Erkenntnis ertragen können. Und ich spreche hier nicht aus Theorie.
Seit ich lebe, habe ich zur organisierten Gemeinde Jesu gehört und gehöre noch heute dazu und bin stolz darauf. Damit ich euch nicht was erzählen muss, wovon ich gar keine Ahnung habe. Ja, in der Gemeinde der Glaubenden muss man schon Lasten tragen. Aber nicht nach der Melodie, einer trage den anderen als Last, sondern, wie es in vielen frommen Ehen ist, sondern einer trage die Last des anderen, die den anderen fast zugrunde richtet und die der andere nicht alleine tragen kann. Schulterlast in der Gemeinschaft, das war das Ziel des Apostels Paulus, Glaubensgehorsam aufzurichten unter allen Nationen. Und nun kommen die Väter in Christo. Jetzt wird's schön, werdet ihr denken. Das ist der Stamm Merari. Und Merari heißt zu Deutsch Bitterkeit, Traurigkeit, Myrrhe. Myrrhe war einer der wesentlichsten Bestandteile des heiligen Salböls. Und das heilige Salböl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Deshalb heißt unser Messias der Gesalbte. Es gibt einen Mann, der heißt selbst ausgeflossene Myrrhe. Es gab nämlich Myrrhe, die wurde durch Baumschnitt gewonnen, wie man das mit dem Kautschuk macht. Und es gab wertvollere Myrrhe, die von selbst ausfloss aus natürlichen Wunden des Baumes. Nur diese Myrrhe durfte für das heilige Salböl verwendet werden. Myrrhe ist ein Bild des Leidens. Bitterkeit, Traurigkeit, Myrrhe. Die erste Zufluchtsstadt in diesem Stamm heißt Ramoth in Gilead. Ramoth, die Höhe, Gilead, das Zeugnis. Setzen Sie das bitte einmal zusammen, dann wird folgende Formulierung daraus die Höhe des Zeugnisses. Und es gibt nur einen Buchstaben im hebräischen Alphabet, der kennzeichnet den Lehrer, das Lamed. Deshalb heißt der Melamed der Lehrer. Und Lamed bedeutet eigentlich der Stachel, der Dorn, der Pfahl. Der Treiberstachel. Und deshalb war der Apostel Paulus ein solch vorzüglicher Lehrer der Nationen, weil er den Dorn im Fleisch hatte, den Pfahl im Fleisch, damit er sich der hohen Offenbarungen nicht überhebe. Höhe des Zeugnisses. Epheser 3, Vers 1 und 8. Dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Und Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Und so weiter und so fort. Da haben seine Feinde gesagt, jetzt hat ihn Gott an die Kette gelegt. Warum ist er so weit übers Ziel hinausgeschossen, in die Völkerwelt? Das ist ja noch gar nicht dran nach dem Fahrplan der Heilsgeschichte. Sie hatten teilweise recht. Es war den Propheten des alten Bundes noch nicht geoffenbart worden, dass die Heiden in der gegenwärtigen Weltzeit zur Gemeinde Gottes stoßen sollten. Sie haben gesagt, da seht ihr's. Gott hat ihn korrigiert. Jetzt liegt er an der Kette. Und dort wurden ihm die großen und tiefen Gottesgeheimnisse geoffenbart. Höhe des Zeugnisses. unter dem Zeichen der Myrrhe, der Bitterkeit und der Traurigkeit. Und dann der zweite Zufluchtsort, Beza, in der Wüste. Beza heißt der Festungsturm, der Festungsturm, der Zufluchtsort. Wo? In der Wüste. Und da wissen Sie vielleicht und ahnen Sie vielleicht, warum Sie und warum ich durch manche innere Wüste hindurchgehen müssen. Warum es ohne Leiden, ohne Anfechtung, ohne Versuchung, ohne Drangsal, ohne Not im Leben der Gotteskinder nicht geht. Warum die Gemeinde des Christus im Zeichen des Kreuzes steht. Und warum die Väter in diesen Zufluchtsort fliehen, in den Festungsturm, der in der Wüste steht, wo sie die Höhe des Zeugnisses erlangen. Bringet all eure Bitten und euer Flehen verbunden mit Danksagung dem Gott des Friedens dar, dann wird er euch wie in einer Festung bewahren, euer Fühlen und Wollen und Denken in Christo Jesu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles Denken, bewahre eure Herzen und Sinnen in Christo Jesu zum ewigen Leben. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Philipper 4, Festungsturm in der Wüste. Ich möchte schließen mit Sprüche 18, Vers 10. Der Name Yahweh, der Name Jehova oder der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Der starke Turm, Migdal Os, mit dem Zahlwert 7 mal 22. Die Vollendung, 7, auf dem Sohnesweg, 22. Der starke Festungsturm in der Wüste, der Name. Sehen Sie, schauen Sie sich die Apostelgeschichte an, vom ersten bis zum letzten Blatt. Wie haben die Apostel den Dämonen, den Mächten der Finsternis geboten, wenn sie ihnen begegneten? Nicht mit dem Blut Jesu. Sehen Sie, wir werden ja immer wieder aufgefordert, wir sollten uns waschen mit dem Blut, jeden Tag neu mit dem Blut waschen. Und wir sollten uns auf das Blut Jesu berufen. Wo steht das denn geschrieben? Wir sind ein für allemal losgekauft und erlöst mit einer ewigen, vollgültigen Erlösung, der nichts mehr hinzuzutun ist durch das Blut Jesu, das vergossen worden ist, nicht morgen in Freiburg, sondern damals auf Golgatha in Jerusalem. Womit haben die Apostel Kranke geheilt und den Dämonen geboten? Im Namen Jesu. Das heißt, unter Berufung auf sein vollgültiges Wesen, auf seinen einmaligen Charakter und auf sein ganzes, abgeschlossenes, vollendetes Heilswerk. In dem Namen beschlossen. Deshalb heißt es, der Name Yahweh ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin, der Gesetzlose nicht, der Fromme vielleicht auch nicht, aber der in Christo Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit, auch wenn er gelegentlich einmal gefallen ist. Er weiß den Weg, er weiß den kürzesten und schnellsten Weg und er weiß, dort bin ich geborgen. Noch ein letztes Wort, Psalm 61, 1 bis 4, und dann haben wir uns wieder einmal genähert vom Worte Gottes. Psalm 61, 1 bis 4. Höre Gott mein Schreien, horche auf mein Gebet. Vom Ende der Erde werde ich zu dir rufen, wenn mein Herz verschmachtet. Du wirst mich auf einen Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor dem Feinde. Ich werde weilen in deinem Zelte in Ewigkeit, werde Zuflucht nehmen zu dem Schutze deiner Flügel. Selah empor. Amen.